Wir werden massiv angegriffen. Das ist einfach ein Geschäft. Und dadurch, dass die IT-Strukturen, IT-Kosten in der Sozialwirtschaft, in der freien Wohlfahrt relativ niedrig ist, das ist alles immer sehr dezentral, muss man das überall wieder neu rausverhandeln. Und es ist im Wesentlichen ein Aufschlag auf Personalkosten. Und das ist in einer Welt, die zunehmend digitalisierter wird, natürlich eine Herausforderung. Zu sagen, das Geld kann man einfach verteilen, was es gibt. Ja, es muss erstmal irgendwo herkommen. Und das vergessen viele gefühlt auch Politiker, dass das erstmal erarbeitet werden muss, dass erstmal die Beiträge, Sozialbeiträge etc. gezahlt werden müssen, Rentenbeiträge, dass Leute normale Steuern zahlen können. Nur das Geld, was erarbeitet wird, kann auch verteilt werden.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Und damit auch wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, zu dem ich heute Gerhard Müller begrüße. Und Gerhard ist aktuell Community Manager beim Caritas Netzwerk IT e.V., also beim IT-Sektor der Caritas. Die Caritas, der zweitgrößte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand in Deutschland, also eine riesige Organisation, dezentral aufgestellt, werden wir gleich drüber sprechen. Er hat Informatik an der TU München studiert und dann 20 Jahre lang die TNG oder TNG aufgebaut, eine große IT-Beratung. Er ist Investor, Angel Investor in verschiedenen Startups, aber vor allem auch lebenslanger Lerner. Und das ist natürlich ein Thema, worüber wir sehr sprechen wollen. Das ist auch ein Thema, wofür wir natürlich brennen. Und deshalb wollen wir uns heute auch unterhalten über diese ganzen Themen. IT, die Sozialwirtschaft, aber eben auch das lebenslange Lernen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zu unserem Podcast, Gerhard. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass wir reden können.
Freut mich sehr. Wir haben uns gerade schon im Vorgespräch ein bisschen verquatscht, das kann ich sagen, weil wir haben, glaube ich, viele Themen, wo wir einer Meinung sind, aber auch viele Themen, über die wir uns austauschen wollen. Und das wollen wir heute in dem Podcast machen. Aber zuerst, um das Eis nochmal zu brechen, möchte ich dir ganz kurz unsere 5 Icebreaker-Fragen stellen. Und das sind immer die Entweder-Oder-Fragen. Ich würde dich bitten, dann dich für eine Seite zu entscheiden, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist.
Jawohl.
Also das erste kommt vielleicht aus deiner Vergangenheit als Consultant. Lieber ein großes Projekt oder mehrere kleine Projekte gleichzeitig?
Mehrere kleine Projekte gleichzeitig, um das Risiko zu reduzieren, in eine falsche Richtung zu gehen, weil wenn man sich ein bisschen mit Lean Startup und ähnlichen Methoden auskennt, weiß man, oder Design Thinking, dass man mit der eigenen Hypothese, dass was Großes sofort funktioniert, meistens falsch liegt.
Okay. Und selber jetzt so aus deiner Consulting-Arbeitserfahrung, was hat dir da mehr Spaß gemacht? Auf einem Großprojekt oder mehr so zwischen den Projekten und her jumpen?
Wenn man an relevanten Stellen wirklich Impact hat, muss man eine gewisse Mindestgröße haben. Aber um auch einfache, gute, schnelle Entscheidungsstrukturen zu haben, sind mittelgroße Projekte eigentlich das Schönste, weil da kann man noch umsteuern, da kann man anpassen an das, was man lernt. Auf der anderen Seite ist das Risiko für alle Beteiligten überschaubar und deswegen ganz klein hat oft zu wenig Impact. Also wenn man Projekte hat mit 2, 3 Leuten, die da irgendwie arbeiten, dann kann man nicht wirklich so viel verändern in der Welt. Also das heißt, so 20, 30 Leute in dem Projekt ist eigentlich eine wunderschöne Größe, wo man ganz schön viel für größere Organisationen erreichen kann, wenn die intensiv gut zusammenarbeiten. Das unterschätzt man oft, was man dann wirklich bewegen kann. Das ist richtig cool.
Was man auf die Piste bringt. Dann das Thema Lernen. Wie lernst du am liebsten? Lesen, zuhören oder machen?
Machen.
Machen, okay.
Machen. Das
hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
Das andere ist trotzdem wichtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber also die Effekte entstehen durch Vorträge halten, mit Leuten reden, mit verschiedenen Kontexten sich austauschen. Das entsteht nicht im stillen Kämmerlein im Elfenbeinturm.
Und wir sprechen ja auch sehr viel in unserer täglichen Arbeit über so hier Muscle Memory oder ne, in Fleisch und Blut übergehen. Ich bin auch der ganz starken Meinung, dass sich so eigentlich nur Verhalten länger verändern kann oder man eben wirklich nur nachhaltig lernen kann, wenn man es auch irgendwie mal umgesetzt hat. Wir bleiben im Lernkosmos. Würdest du lieber eine neue Fremdsprache oder eine neue Programmiersprache lernen?
Alles ist einfach. Programmiersprache.
Also ich stelle jetzt mal ganz keck die Frage, wir werden gleich sicherlich auch noch zu KI kommen. Also es lohnt sich noch, Programmiersprachen heutzutage zu lernen.
Oh ja, definitiv. Also gerade jetzt mit der Hilfe von ChatGPT oder GitHub Copilot oder ähnlichen Systemen ist es so einfach geworden, sich selber auch zu organisieren und zu automatisieren, dass selbst wenn man nicht wirklich toll irgendeine Programmiersprache kann, mit der Hilfe, die man sich ja heute wirklich mit sehr wenig Aufwand haben kann, man hat wirklich die Möglichkeit, sich so zu verbessern, so viel schneller zu werden, wenn man es ein bisschen kann. Das ist eine mega gute Erfahrung und eine mega große Hilfe.
KI-gestütztes Lernen ist für uns ja auch ein Riesenthema. Bin ich absolut deiner Meinung. Die nächste Frage ist relativ fies. Hättest du lieber schnelles Internet, das von 8 bis 12 Uhr, also mittags, funktioniert, oder langsames, das den ganzen Tag funktioniert?
wegen der Kommunikation das langsamere Internet, aber ich mache sehr viele Videos von Veranstaltungen, die irgendwann hochladen zu können, ist auch nicht unwichtig. Aber da muss man vielleicht woanders dann hinfahren, weil man darf nicht unterschätzen, wie viel, wenn man irgendwie auf einem Auto oder auf einem Laster viele Festplatten oder SSDs hat, was da an Übertragungsgeschwindigkeit dann doch möglich ist. Aber Kommunikation in IT ist ja ganz stark mit Kommunikation gekoppelt und das muss man eigentlich rund um die Uhr machen können. Das ist so wie Strom heutzutage.
Ich lese auch so ein bisschen Arbeitsorganisation da drin. Also wenn man nur von 8 bis 12 Uhr das Internet hat, dann hat man eigentlich ab 12 Uhr Deep Work Time. Dann kann man ja viel mehr schaffen.
Heute nicht mehr, weil alles ja online ist und man auch an vielen Stellen nicht mehr tatsächlich selber Systeme betreiben sollte, aus meiner Sicht, aus Sicherheitsgründen, sondern das eben Experten überlassen sollte. Und das bedeutet, dass man eigentlich eine Cloud-Strategie, eine Software-as-a-Service-Strategie fahren muss. Und dann nützt es nichts, wenn ich nur 3 Stunden auf meine Informationen zugreifen kann.
Es zwingt einen vielleicht zur Effizienz. Aber lass uns sagen, zu diesem Thema Cloud-Strategie und gerade das Security-Topic dabei gleich sprechen. Davor aber noch ganz kurz die allerletzte Frage. Und die lautet: Lieber ein Abendessen mit einem ethischen Hacker oder einem Cyberkriminellen?
Ich bin auf der guten Seite der Macht, lieber mit dem ethischen Hacker, weil der vielleicht dann mit dem Dark-Hacker dann auch zu tun hat und ich von dem das lernen kann. Da muss ich nicht direkt auf die dunkle Seite wechseln und die unterstützen.
Wir hatten ja auch schon viele ethische Hacker hier, den Linus Neumann, den Emanuel Bär.
Ja.
Und naja, also wenn man sich mit denen ja länger unterhält, dann weiß man, also die sind mindestens genauso kreativ und genauso skilled wie die echten Angreifer, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar noch ein bisschen professionalisierter. Und ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Mit denen kann man sich sicherlich viel besser unterhalten. Lieber Gerhard, du hast es angesprochen, Cloud-Strategie oder überhaupt moderne Setups und das Thema Security dabei. Wir haben das im Vorgespräch auch schon mal angeschnitten. Ich möchte auf ein Thema mal zu sprechen kommen, das jetzt nicht mehr hochaktuell ist, aber vor einigen Wochen dann doch recht aktuell war. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung heute ist es noch ein aktuelles Thema und das ist dieses CrowdStrike-Thema, was wir hatten. Wir müssen auch der Vollständigkeit halber sagen, der Fokus liegt ja sehr stark auf CrowdStrike. Allerdings ist ja parallel oder sogar auch bei diesem einen Thema Microsoft durchaus auch beteiligt gewesen.
Oh ja.
Wie das so war, können wir ja gleich nochmal etwas zu sprechen. Aber was ist eigentlich passiert? Wir haben sehr, sehr viele Blue Screens of Death gesehen weltweit in den letzten Tagen. Und da sind sehr viele Endpoints ausgefallen, weil eben viele Unternehmen CrowdStrike, also eine Endpoint-Lösung, also Security-Lösung, EDR-Lösung im Einsatz hatten. Und dann gab es dort ein Content-Update, das eingespielt wurde und das hat dann da zu einem Zirkelschluss, du kannst das wahrscheinlich viel besser erklären, nochmal geführt. Auf jeden Fall wurden dann diese Endpoints, also Computer und Rechner, waren dann nicht mehr nutzbar. Das hat einen riesen Impact gehabt, weil eben auch sehr viele, das konnte man dann sehen, sehr viele Unternehmen, aber auch öffentliche Institutionen nutzen diese Software. Genauso kann man das für Microsoft sagen. Und das ging dann ja natürlich so weit, dass es auch in die kritische Infrastruktur reingegangen ist. Also wir haben Flugverspätungen gesehen oder Ausfälle komplett. Wir haben Krankenhäuser gesehen, die natürlich dann auch im Betrieb eingeschränkt waren. Operationen mussten verschoben werden. Fernsehsender konnten teilweise in gewissen Teilen der Welt nicht mehr senden. Und das hat für viele Leute nochmal sehr stark das Thema Security aufs Tableau gebracht, glaube ich. Aber hier war es ja kein Hack. Hier war es ja dann eher so eine Fragestellung von einer Konzentration bestimmter Lösungen. Also viele Unternehmen, viele Organisationen nutzen dann eine bestimmte Lösung. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass in den USA gab es eine Airline, ich weiß nicht mehr genau welche, ich glaube, es war Southwest. Die waren verschont geblieben, weil sie gewisse oder zentrale Bereiche immer noch auf Windows 3.11 laufen hatten. Wo man jetzt sagt, ach super, das ist doch perfekt, dann lass uns doch alle auf Windows 3.11 zurückgehen, erstens, und gar kein EDR mehr nutzen, dann haben wir doch gar kein Problem. Wie siehst du das?
Ja, das wäre total falsch, wenn man das aus der Perspektive sieht, dass man nicht updaten soll, weil die Gefährdungsbeurteilung von alten Systemen, also wenn man, glaube ich, ein Windows 3.11 nackt ins Internet stellt, hat man, glaube ich, 7 Sekunden, bis man nicht befallen ist oder so. Ne? Das ist also wirklich irgendwie völlig krass. Aber was tatsächlich ein Thema ist, was eigentlich übergreifend dahinter steckt, ist ja Resilienz. Resilienz von Infrastrukturen, Resilienz von unserer Versorgung mit Daten, mit Informationen, mit Dienstleistungen, die wir an so vielen Stellen brauchen, dass wir es gar nicht mehr verstehen, wie auch alles zusammenhängt. Aber hier eine Abwägung zu machen zwischen zentralen guten Systemen und Strukturen und dezentralen, vielleicht nicht so professionellen Strukturen, die dann eine gewisse Resilienz herstellen, weil es halt dezentral ist, aber auf der anderen Seite eben an vielen Stellen nicht so professionell Patch-Management und Co. gemacht wird. Das wird einfach eine interessante Diskussion sein über die nächsten Wochen und Monate, wie man sich da aufstellt und mit wem man sich auf Dauer ins Bett legt und mit wem man da sozusagen partnert. Und also wie ich die Analysen jetzt von CrowdStrike gesehen habe, ist das ja an einer Stelle auch einfach sehr unprofessionell mit den Content-Updates wieder umgegangen worden, dass das eben nicht so Canary-Testing, also dass man das mit kleinen Gruppen zu Anfang testet, ob das funktioniert. Mhm. Also da sind ja sehr viel handwerkliche Fehler auch gemacht worden und man sieht halt, dass alles, was mit IT-Systemen und IT zu tun hat, in professionelle Hände gehört, mit professionellen Prozessen und dass wir da in der gesamten IT-Industrie noch nicht vielleicht so weit sind, wie wir sein müssten, wie man es von Kernkraftwerksbetreibern oder mit anderen kritischen Infrastrukturen gewohnt sind, dass man gewisse Dinge erst testet, bevor man sie in größeren Kreis sozusagen ausrollt und dass man das vielleicht trotzdem schnell testen muss, ja, weil es ja auch eine Gefährdung, die durch CrowdStrike durchaus begrenzt wird, die ja sinnvoll ist und deswegen ja auch viele nutzen, aber auf der anderen Seite halt eben Prozesse braucht bei den Herstellern, inklusive vielleicht auch Haftung, die entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sich auch lohnen lassen. Mhm. CrowdStrike hat ja in den Bedingungen, die in Deutschland so gar nicht zulässig wären, von der Produkthaftung her gesagt, dass man das eben auch gar nicht in kritischen Infrastrukturen nutzen darf. Das heißt also, das ist eigentlich aus der Perspektive ein bisschen unfair. Auf der anderen Seite sind auch Organisationen ja getrieben, ordentliche Sicherheitslösungen mit zu integrieren. Das heißt also, so viele Alternativen hat man da oft gar nicht.
Ja, lass uns da mal drauf eingehen. Also du hast es angesprochen, also Zentralisierung, Software as a Service oder Cloud. Also ich erinnere mich sehr gut, als wir da vor über 6 Jahren gestartet sind, da gab es gerade wieder mal eine große Cloud-Diskussion oder vielleicht auch die erste, die dann so aufkam. Und es gab viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die vielleicht auch jetzt eher in etwas traditionelleren Organisationen waren und die haben gesagt, oh Gott, nee, das machen wir nicht. Cloud ist bei uns schon mal irgendwie verboten. Gut, da kann der Kostenfaktor spielt vielleicht eine Rolle, aber hier war es eher das Misstrauen bestimmten Playern gegenüber oder der Abhängigkeit gegenüber. Und du hast es ja angedeutet, lass uns das ganz konkret mal auch sagen, ne? Ein Betreiber einer Softwareplattform, einer Software-as-a-Service-Plattform oder eben auch ein Cloud-Betreiber hat natürlich relativ gesehen sehr viel mehr Mittel, um zum Beispiel Security zu betreiben, um gewisse andere Themen, Patch-Management zu betreiben. Und wenn ich jetzt sage, ach nee, ich traue dem nicht, ich hoste das selber, habe ich per Definition natürlich weniger Möglichkeiten. Ne? Aber kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen erläutern?
Also die Herausforderung ist, wir haben ja ein komplexes Ökosystem an Softwarebestandteilen, sei es Open Source, sei es selbstgeschrieben, die so komplex miteinander agieren und wo man so genau, auch wenn etwas an Bedrohungssituationen entsteht, sofort reagieren können muss. Und dazu braucht man hochprofessionelle Strukturen, weil also unsere gesamte IT besteht eigentlich aus lauter Klötzchen, die irgendwie aufeinander gestapelt sind, die irgendwie miteinander verzahnt sind. Und wenn man da irgendwo was rauszieht oder wenn zum Beispiel, wir hatten es bei Log4j mit Log4Shell, dass eine zentrale Komponente ein Problem hat und dann haben alle ein Problem. Und dann muss man schnell reagieren können, dann muss man verstehen können, wie seine Software ist und muss die sofort patchen können und das natürlich sofort auch in den Rollout bringen können. Nur wenn halt Software dezentral betrieben wird von Menschen, deren nicht Hauptaufgabe IT-Betrieb ist, also die das nur so nebenher machen und vielleicht auch gar nicht machen oder irgendwann ein Jahr später, es gibt ja glaube ich immer noch zigtausend alte Exchange-Server, die eigentlich schon völlig abgekündigt sind in Deutschland, ist ein Wahnsinn. Also wenn wir, das können wir uns nicht leisten, bei solchen zunehmenden Gefährdungssituationen über die Vernetzung und jeder ist mit allen Systemen online. Das heißt also, meine Hypothese ist, dass der Selbstbetrieb von Standardsystemen eigentlich etwas ist, was man nicht mehr tun darf, außer man ist ein Dienstleister, dessen Hauptaufgabe das ist, das zu tun. Und zum Beispiel eben die zentralen Cloud-Anbieter sind halt zum Beispiel als Infrastruktur dadurch schon wesentlich besser aufgestellt, weil die eben ganz viel Monitoring, ganz viel Überwachung, ganz viel hinkriegen können. Trotzdem sind die natürlich auch gefährdet und Konfigurationsfehler gibt es auch, das ist völlig klar. Und dann, wenn was passiert, dann liest man es in der Presse. Aber das selber auf dem Niveau auf Dauer hinzukriegen und auch zu denken, dass man seine Daten sicherer hat, wenn man sie selber hat, das finde ich sehr naiv. Also wenn man sich die letzten Inzidenz auch in der Caritas-Welt anschaut, was ist mir denn wichtiger, die Datensicherheit oder der Datenschutz? Aber wenn die Daten sowieso schon im Darknet sind, dann brauche ich mir über DSGVO eigentlich keine Gedanken mehr machen, wie ich die herstellen kann. Und das ist eben die Gefahr, dass man, wenn man selber betreibt, die Daten viel schneller verliert, als wenn ich denen anvertraue, deren Existenzberechtigung davon abhängt, das gut zu machen. Und deswegen habe ich die starke Hypothese, dass wir viel mehr Software-as-a-Service-Systeme demnächst haben müssen, wenn wir, also wie Strom aus der Steckdose, muss halt dann die Software aus der Steckdose, aus der Internetleitung kommen, am besten im Browser und auch nicht als separat installierbare Anwendung, weil das einfach zu gefährlich ist.
Mhm. Zwei sehr interessante Aspekte, die du angesprochen hast. Der eine ist nämlich, das will ich nochmal komplettieren, Also ganz starkes Plädoyer natürlich für Software as a Service und Cloud. Jetzt wollen wir natürlich hier keine und auch nicht für wen bestimmtes eine Werbeshow machen. Die Gegenseite könnte ja dann eben ja zum Beispiel sagen, nee, wir machen das jetzt selber, wir nutzen wieder On-Prem solche Themen. Also On-Premise-Systeme, die wir selber hosten und dann selber betreiben, da haben wir verstanden, warum das eben auch ein Risiko ist. Wenn man sich jetzt nur natürlich in die Hand von Software-as-a-Service-Providern begibt, dann könnte man eben sagen, ja, dann haben wir aber ja eine Risikokonzentration auf bestimmte. Wie würdest du da dem entgegnen?
Also ja, natürlich hat man dann die Risikokonzentration pro Thema auf einen Anbieter. Auch da muss man sich natürlich eventuell um Backups kümmern und um Resilienzstrategien, was man macht, wenn einem ein entsprechender Anbieter wegbricht. Aber die Gefahr, dass alles plötzlich verschlüsselt ist oder alles plötzlich weg ist, ist dramatisch niedriger. Also das ist ein Abwägen zwischen Pest und Cholera vielleicht für die einen oder anderen. Aber also was einem typischerweise in der Cloud nicht passiert, außer Amazon oder Google oder Microsoft gehen komplett mit irgendeiner Infrastruktur down. Das gibt's natürlich auch und das ist dann auch bitter. Dann hat man schon eher, das ist ein größeres Systemrisiko, aber das passiert vermutlich relativ selten und die werden auch immer besser. Das ist deswegen besser, mal zu sagen, ich kann auf ein System verzichten, aber habe meine anderen 95 Systeme, die ich auch noch brauche, die sind noch da. Mhm. Und deswegen ist auch Identity and Access Management als besonders zentrales Strukturelement besonders wichtig. Sollte man auch nicht selber betreiben, ne? Aus genau dem Grund. Aber da geht es aus meiner Perspektive hin, dass es diese Art von Resilienz gibt und man muss natürlich für zentrale Systeme auch Notfallpläne haben, Business Continuity Management machen. Mhm. Was passiert, wenn ich eine gewisse Zeit gewisse Dinge nicht habe? Das wird auch mehr Aufgabe von jeder Organisation sein, das professionell zu tun, wenn man eine Existenzberechtigung haben will, wenn mal was nicht funktioniert.
Und das ist natürlich auch einfach Teil einer Risikobrille, die man sich aufgezogen hat. Genauso wie wir sie jetzt hoffentlich, ich meine, wir sind sehr komplex gestartet, aber wie wir das jetzt auch beschrieben haben, ne? Also die Entscheidung zwischen, okay, kann ein gewisses Risiko auslagern dann bei einem Betreiber einer Software-as-a-Service-Plattform, aber der wird in jedem Fall immer mehr dort auch investieren können für bestimmte kontinuierliche Themen, was ich selber eben nicht kann. Ich profitiere also von der Menge der Kunden oder von der Kundenbasis eigentlich im Grunde. Und Business Continuity Management ist eben auch einfach, sich auf den Ernstfall vorzubereiten, der dann auch passieren kann. Ich will vielleicht noch hinzufügen, ein Punkt, der bei dieser ganzen Cloud-Debatte auch ja gerade in diesem Spannungsfeld zum Datenschutz ganz interessant ist. Es gab dann früher natürlich gerade bei Privacy Shield, also dieses Abkommen zwischen den USA und Europa, die Diskussion immer, oh Gott, die großen US-amerikanischen Unternehmen, wir können unsere Daten dort nicht auslagern, weil da greift dann die NSA am Ende drauf zu. Und ich glaube, das sind auch gute Diskussionen, die geführt werden müssen. Aber wenn man natürlich große Player hat oder überhaupt kommerzielle Player hat, die lassen sich natürlich auch einfacher, oder nicht einfach, aber die lassen sich regulieren. Da kann man hingucken, mit denen kann man sprechen. Mit den Darknet-Playern, wenn ich nämlich dann den Ernstfall habe und meine Daten sind geleakt, weil ich vielleicht selber gehostet habe und dann doch den Patch nicht eingespielt habe, mit denen kann ich das sehr viel schlechter natürlich machen. Ne?
Und es ist auch eine Frage, wenn man eben sagt, wir machen alles nur in Deutschland oder wir machen alles nur lokal, dann ist die Gefahr halt viel größer, dass man die Daten verliert. Und es ist auch eine Frage, wenn man sich anschaut, mit welchem System will man denn mehr assoziiert sein? Ist es eher das westliche oder eher das östliche oder asiatische? Also mir ist es lieber, die Daten liegen in den USA, als sie liegen in China. Ganz ehrlich. Oder noch besser halt irgendwie, ich möchte auch nicht, dass sie natürlich im Darknet liegen, ja, egal wo das dann konkret ist. Aber das ist ja die große Gefahr, weil die Alternative ist eben sonst gar nicht mehr hinzukriegen.
Ja, und du sagst jetzt lieber in den USA oder in China. Ich möchte natürlich noch hinzufügen, also wir sind jetzt auch ein Player, der sich aufgemacht hat, um auch endlich mal ein Gegengewicht gegen die meist US-amerikanischen Großplayer im Softwarebereich zu machen. Wir müssen aus meiner Sicht eben auch das lokale Ecosystem stärken. Also wir werden nicht sagen können, wir jetzt regulieren wir das alles weg, sondern wir müssen auch marktwirtschaftlich vorgehen und sagen, okay, für bestimmte Themen, und ich möchte das betonen, wir sehen uns als ein Player, der das durchaus auch geschafft hat. Wir können eben auch Alternativ- und Konkurrenzlösungen aufbauen. Nur dafür müssen wir auch in Europa vielleicht noch ein bisschen was besser gestalten, damit wir eben auch hier die Software-as-a-Service-Player von morgen bauen können. Weil aktuell haben wir davon sicherlich in der Quantität weniger als die amerikanischen Kollegen.
Ja, und da müssen wir sehr aufpassen mit Regulierung und Co., dass wir nicht sagen, wir machen alles hochsicher, aber dadurch vertreiben wir alle aus Europa. Das Gefühl hat man ja manchmal, dass das einige so sehen. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis durchaus Leute, die jetzt momentan lieber in den USA, gerade im KI-Umfeld oder so, gründen, weil die Regulierung und die Rahmenbedingungen so undurchsichtig und unklar sind, dass man eigentlich an vielen Stellen die Rahmenbedingungen nicht mehr fair verteilt sind. Da muss man aufpassen, da müssen wir alle aufpassen in der Regulierung, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir verhindern, dass Innovationslösungen, die durchaus aus Deutschland entstehen können und zum Glück auch noch tun, dass wir die nicht vertreiben aus Deutschland. Und es wäre schön, wenn ihr in Deutschland bleibt.
Also wir haben unser Hauptquartier ja hier in Köln. Vorerst ist das auch noch weiterhin so geplant. Nein, natürlich, wir haben ein starkes Commitment eben auch, also wir sehen uns als europäisches Unternehmen. Wir haben ja viele Standorte über Europa verteilt, sogar auch in Großbritannien, weil ich das auch immer noch als, oder meine Hoffnung geht nicht weg. Aber was ich auch immer, wenn ich auch interagiere, gerade mit Menschen aus dem europäischen Umfeld, aus der Europäischen Kommission zum Beispiel, aber auch aus der deutschen Regierung, dann ist dieses Regulierungsthema sicherlich eins. Und bei KI sehen wir das sehr deutlich. Da dürfen wir keine künstlichen Barrieren einziehen, weil es ein Skalengeschäft ist. Also wenn wir jetzt den Anschluss verlieren, werden wir den auch nie wieder einholen. Ein anderes Thema, was ich häufig sehe und das wirklich als absoluter Europäer und europäischer Unternehmer, ist eben auch so das Harmonisierungsthema. Du bist ja auch als Business Angel aktiv. Ich weiß nicht, ob das in deinem Portfolio schon auch ein Thema ist. Diese europäische Perspektive, man startet natürlich hier in einem Land. Wir sind in Deutschland gestartet, was den Vorteil hat, ein großer Binnenmarkt an sich schon zu sein. Aber im Vergleich zu den USA natürlich.
Oder auch zu China.
Auch wiederum nur ein kleiner Teil.
Oder Indien.
Genau. So, aber wenn ich in den USA gründe, habe ich natürlich auch noch neben der geringeren Regulierung auch den Vorteil, ich habe einen riesigen homogenen oder fast homogenen Binnenmarkt vor mir. Und da ist mein Plädoyer immer, wir müssen sehr viel tun und müssen aus meiner Sicht sehr viel mehr tun, als wir heute denken, um uns als Europa auch als Markt zu harmonisieren. Das betrifft den Arbeitsmarkt, das betrifft aber auch das Kommerzielle. Wie siehst du das, wenn jetzt ein Portfoliounternehmen von dir hier in Deutschland startet? Was rätst du denen? Hier erstmal wachsen oder direkt in die USA?
Gerade bei sehr softwareintensiven Systemen, und das ist mehr das, wo ich mich mit auskenne und deswegen auch in sowas investiere, sehe ich das eher in dem Bereich, dass man von Anfang an relativ international sich aufstellen sollte. Sowohl Mehrsprachigkeit, das ist ja auch bei euch ein Thema, habt ihr von Anfang an, glaube ich, richtig gemacht. Da haben wir als Europäer viel mehr das Verständnis dafür, dass man eben nicht nur eine Sprache unterstützen muss, sondern gleich mehrere. Also wir sollten die Vorteile, die wir kulturmäßig aus Europa mitbringen, dass wir wissen, dass wenn man 100, 200 Kilometer in eine Richtung fahren, eventuell eine andere Sprache spricht, dass man eben sich ein bisschen adaptieren kann an eine Kultur, dass wir das in unsere Softwaresysteme von Anfang an mit einbauen, aber trotzdem relativ schnell versuchen, international einen gewissen Erfolg zu haben, weil sonst aus den Economies of Scale-Thematiken, wenn man zu sehr sich auf einen Markt konzentriert, auch nicht genügend Power kriegt, um einen größeren Impact zu haben. Also von daher, ich finde es gut, in Deutschland zu starten, aber dann sollte man auch sehr schnell europäisch denken und auch den amerikanischen Markt relativ schnell mit betrachten, weil da einfach viel Musik ist. Es ist für europäische Organisationen sehr schwer, Richtung, was weiß ich, Indien oder China, das von Anfang mitzudenken. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das würde ich erst auch als zweiten Schritt dann sehen. Aber zumindest den westlichen Raum sozusagen relativ schnell mit in den Fokus zu nehmen, das empfehle ich schon.
Ich habe jetzt ein paar Themen angesprochen, die vielleicht noch notwendig wären, um das auch nochmal ein bisschen einfacher zu machen, dann auch innerhalb von Europas das zu tun. Was siehst du vielleicht noch? Was ist vielleicht auch dein Wunsch hier an? Vielleicht erreichen wir ja sogar mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jemanden, der was entscheiden kann.
Also die grundsätzliche Richtung der Europäischen Union, europaweite Regulierungen zu treffen, finde ich schon den richtigen Weg. Also was wir gerade ja in der Diskussion haben, ist, dass es eine NIS2 gibt, die den gesamten europäischen Raum zumindest angleicht, was so Erwartungshaltungen im Security-Umfeld sind. Das ist genau richtig. Heißt nicht, dass wir dann nicht in Deutschland aufpassen müssen, es wieder besonders genau nehmen zu wollen und sozusagen mehrere Stellen zu wieder wie bei der DSGVO zu organisieren, die dann irgendwie sich widersprechen können oder so. Das machen andere Länder oft besser. Also dieses gemeinsame Harmonisieren, gemeinsamen Rechtsraum zu schaffen, ist unendlich wichtig. Also auch gerade für Finanzierung ist das ein Thema. Also gerade für auch, wie viel Geld bleibt in Europa, wie viel Geld ist sozusagen in ähnlichen Strukturen mit ähnlicher Gesetzgebung angelegt, weil das uns im Venture Capital Umfeld sonst sehr fehlt. Das ist eine große Gefahr. Da passieren Sachen, aber das geht aus meiner Sicht noch nicht schnell genug. Und auch wie zum Beispiel die Regulierung ist, wie man Mehrwerte bei Startups besteuert und so weiter. Das müsste eigentlich auch noch viel schneller harmonisiert werden in Europa, wenn wir wirklich ein geeignetes, übergreifendes europäisches Startup-Ökosystem etablieren können wollen. Da sind wir leider noch zu oft auf der nationalen Ebene unterwegs. Heißt, wir müssen noch mehr Kompetenzen nach Europa abgeben auch. Das fällt vielen schwer. Und wenn man sich so die Populisten anschaut, die sind ja meistens dann eher gegen die Europäische Union. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir sozusagen genügend Länder mitnehmen, weil sonst zerbröselt uns dieser Einigungsprozess. So ein Einigungsprozess kostet leider Zeit, Geld, Aufwand, aber Standardisierung ist grundsätzlich etwas, wovon alle profitieren und wo es sich lohnt, diese Energie und auch sich selber einbringen, Und ich finde, da sollten sich viele Leute an die eigene Nase fassen und sagen, wie viel Prozent meiner Zeit kann ich denn mich einbringen in übergreifende Sachen? Also ich probiere das, indem ich halt bei der IHK in München und Oberbayern eben im Fachausschuss Digitalisierung mich engagiere oder im IKT-Ausschuss des DIHK, wo eben genau diese Stellungnahmen aus der Sicht von vielen Unternehmen, von vielen Wirtschaftsbranchen in Berlin, in Brüssel auch tatsächlich positioniert werden, damit es eine geeignete Regulierung ist. Und ich glaube, das müssen noch mehr Leute tun, dass sie sich wirklich einbringen, damit die eigenen Erfahrungen und die eigenen Wirklichkeiten und die eigenen Wünsche auch, wie eine, was ist eine wünschenswerte Zukunft, was sind wünschenswerte Zukunft T und was können wir dafür tun, die zu erreichen, dass das mehr gemacht wird und dieses Ehrenamt auch dann wertgeschätzt wird.
Das Stichwort Ehrenamt würde ich gern gleich nochmal etwas tiefer drauf eingehen, weil du bist ein Beispiel für jemanden, der sich engagiert, eben nachdem er sehr aktiv ein Unternehmen aufgebaut hat. Und dass wir davon mehr brauchen, ist, glaube ich, relativ klar. Ich will nochmal ganz kurz zurückspringen zu dem Finanzierungsthema, denn dann das ist natürlich auch ein sehr wichtiges. Wir haben, glaube ich, mittlerweile in Deutschland, so wie ich das beurteilen kann, in Europa, ein ziemlich gutes Early-Stage-VC-Ökosystem.
Also Seed ist kein Problem, ja.
Genau. Wo es dann immer ein bisschen schwieriger wird, oder das ist so die Diskussion, ist dann so later stage. Ich nehme das jetzt nicht so warm.
CSA, B.
Genau, da geht man vielleicht auch gezielt etwas internationaler. Aber was, glaube ich, schon ganz klar ist, ist, wenn man sich einfach mal die Größenordnung natürlich auch anguckt, wie viel fließt denn dann tatsächlich auch in den Risikokapitalbereich, in den Venture Capital Bereich? Da sind natürlich andere Länder wesentlich weiter vorne oder da fehlt hier noch so ein bisschen die Sensibilisierung oder vielleicht ist es auch das Wort Risikokapital, was die Deutschen automatisch abschreckt, weil ich nehme natürlich die Deutschen immer als etwas risikoavers wahr oder das ist das Klischee. Wenn wir einfach mal schauen, zum Beispiel noch nicht mal nur in den USA, sondern auch zum Beispiel in Kanada. Da gibt es den kanadischen Pensionsfonds, der sehr stark investiert, hunderte Milliarden under Management, eben auch sehr deutlich in Risikokapital. Und hier haben wir die Diskussion mit der Aktienrente. Da wird dann in der Presse steht dann, ja, ne, Christian Lindner verzockt unsere Rente. Und man muss natürlich das auch gut und differenziert diskutieren. Aber wenn man so eine Diskussion schon jetzt wohlbemerkt bei Aktien, bei Public Market, es ist ein niedriges Risiko, haben wir natürlich als Risikokapital. Wenn man das schon so stark führt, diese Diskussion, dann ist an Risikokapital gar nicht mehr zu denken. Also wenn jetzt Christian Lindner gesagt hätte, wir wollen jetzt auch 1 Milliarde in Startups investieren, dann wäre der Aufschrei wahrscheinlich noch größer gewesen.
Ja, aber da gibt es ja schon Lösungen. Es gäbe Lösungen, wenn man wollte. Also zum Beispiel ein Vorschlag, den ich mal mit jemand diskutiert habe, den ich sehr klug fand, ist, wir haben ja sehr viel Substanz in Deutschland, sehr viel Vererbungsgeld eigentlich da. Wenn wir zum Beispiel es steuerlich so machen würden, dass man Geld, was in einem Risiko Fonds angelegt ist, was tatsächlich Startups unterstützt, steuerlich besser gestellt wird beim Vererben, dann hätten wir einen dramatischen Anreiz, in Risikokapital zu gehen, ohne dass wir jetzt unsere Rente, die sowieso von der Finanzierung her sehr schwierig ist, jetzt wie wir damit weitermachen wollen, weil Demografie und so ist ja klar. Aber wenn man dieses Geld, dieses Substanzgeld nimmt, was vererbt wird, dass man eben die nicht in klassische Unternehmen nur stecken muss, damit man die besser vererben kann, wenn man die dann beibehält etc. Ja. Da gibt es ja steuerliche Vorteile, ist auch zu Recht, weil sonst die Strukturen kaputt gehen, wie dass es Unternehmen gibt. Wenn die verkauft werden müssen, ist es nicht unbedingt nur ein Vorteil.
Klar.
Oder Immobilien, dass man dann Immobilien GmbHs gründet und die dann verschenkt und verkauft und vererbt, dass wir das Geld einfach tatsächlich, wenn man das steuerlich so machen würde, dass dieses Geld, was in Risikofonds ist, steuerlich sozusagen verschenkbar macht, wenn man eine gewisse Haltedauer hätte, dann hätten wir sofort hunderte von Milliarden, die in und dann noch sagt, das muss in Deutschland oder in der Europäischen Union investiert sein, im Wesentlichen, dann hätten wir sofort einen Anreiz, der gigantisch wäre. Es ist ein Wollensthema und vielleicht auch ein Verständnisproblem, wie oft in der Digitalisierung oder in solchen Themen, dass es an vielen Stellen nicht genügend Verständnis für diese Themen gibt, an den richtigen Stellen. Vielleicht können wir es in dem Podcast dazu einen Mini-Beitrag leisten, das ist richtig. Aber es ist eher eine Wollensfrage aus meiner Sicht als eine Könnensfrage.
Ja, ich glaube, was du angesprochen hast, es ist auch ein komplexes Thema. Und in der heutigen Zeit ist mein Empfinden, werden komplexe Themen immer stark vereinfacht diskutiert. Ja. Und hier sagt man dann vielleicht auch die Startups und dann gehen die da alle immer bankrott und so. Um das nochmal greifbar zu machen, mit unserem Unternehmen haben wir innerhalb von 5,5 Jahren 500 Arbeitsplätze geschaffen. Ne? Und das ist dann ein gesellschaftlicher Effekt eben auch.
Natürlich.
Und wir sind ja noch nicht am Ende. Ne? Also das muss allen auch klar sein, dass wenn wir eher konservieren im besten Sinne, dann werden wir wahrscheinlich auch in 10 Jahren etwas schlechter dastehen als Volkswirtschaft.
Ja, und auch wenn ich bin ja gerade in der Sozialwirtschaft, in der freien Wohlfahrt engagiert. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, was wir hier ausgeben. Und auch die Rechenschaftspflicht ist dafür natürlich irgendwo zu geben, dass das effizient gemacht wird. Und zu sagen, das Geld kann man einfach verteilen, was es gibt, ja, es muss erstmal irgendwo herkommen. Und das vergessen viele gefühlt auch Politiker, dass das erstmal erarbeitet werden muss, dass erstmal die Beiträge, Sozialbeiträge etc. gezahlt werden müssen, Rentenbeiträge, dass Leute normale Steuern zahlen können. Nur das Geld, was erarbeitet wird, kann auch verteilt werden und kann in soziale Zwecke fließen. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass das in ausreichendem Maße momentan von allen Parteien, von allen Menschen in der Form, wie es nötig wäre, verstanden wird, dass es ein Ökosystem braucht, wo man gerne gründet, wo man gerne neue Dinge ausprobiert, wo Innovation entstehen kann. Und das ist immer mit Risiko behaftet. Wenn etwas kein Risiko wäre, ja, dann wird es sowieso jemand machen. Das führt nicht zu neuen Strukturen, das führt nicht zu Innovation. Und deswegen gehört ja auch, was weiß ich, von Startups, eines von 100 Startup-Organisationen haben wirklich Erfolg. 10 krebsen so vor sich hin und 90% müssten auch wieder sozusagen sterben, um für Neues wieder Platz machen zu können, was wirklich funktioniert. Und viele Dinge muss man ausprobieren, um zu wissen, ob es geht. Gerade mit neuen Dingen, mit IT, mit Technologie. Das gehört dazu, dass man von Anfang an nicht weiß, ob es funktioniert. Sonst wäre es ja einfach.
Ja, das ist in der Tat. Es ist sehr komplex, es ist sehr schwer. Aber wie das ja ein bisschen auch in der agilen Methodik ist, man muss ausprobieren und lernen, ne? In schnellen Zyklen. Was wir ja hier diskutiert haben, ist, oder was du auch gerade unterstrichen hast, ist ja das Kernprinzip der sozialen Marktwirtschaft. Also starke Schultern aufbauen, die dann wiederum schwächere Schultern stützen können. Ja. So, und in der Sozialwirtschaft, speziell jetzt auch in der Caritas, macht ihr genau diesen sozialen Aspekt. Also ihr unterstützt Menschen, die Hilfe brauchen. Kannst du uns noch so einen ganz kurzen Überblick mal geben? Also du bist engagiert im Caritas-Netzwerk IT. Also, ne, das kann man verstehen, die Gruppe, die sich eben damit auch beschäftigt, die IT der Caritas ja ständig kontinuierlich zu verbessern. Aber die Caritas ist auch sehr dezentral aufgestellt, ne?
Genau, also erstmal Caritas ist nach dem Staat der größte Arbeitgeber in Summe. Also in Summe hat die Caritas 690.000 Angestellte plus 250.000 Ehrenamtliche, so Pi mal Daumen. Zahlen ganz genau rauszukriegen, ist auch schon nicht so einfach. Soweit ich das weiß, ich bin ja auch noch nicht unendlich lange in der Caritas, also wenn ich jetzt einen Fehler machen sollte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möge man mir verzeihen, wenn es Leute besser wissen, aber es sind 96 Rechtsträger ungefähr mit Pi mal Daumen, ich glaube 30.000 Einrichtungen, über die wir in der Caritas reden. Und der nächstgrößere Arbeitgeber in Summe in Deutschland ist dann die Diakonie, die auch sehr dezentral organisiert ist. Das hat auch gute Gründe, weil also zum Beispiel das Motto der Caritas ist ja Not sehen und helfen, und das kann man im Wesentlichen vor Ort, und das kann man nicht irgendwie aus einer Zentrale oder aus einer Struktur, die, was weiß ich, in Berlin oder wo auch immer wäre. Und deswegen ist auch an der Historie her gesehen, gibt es sehr viel lokale, relativ kleine Organisationen, die eben dieses Motto Not sehen und helfen ernst nehmen und Menschen helfen vor Ort. Digitalisierung ist halt nichts, was sozusagen dezentral so besonders gut ist. Und hier eine Strukturverschiebung wieder hinzukriegen nach sehr dezentralen Strukturen, die sehr lange gut funktioniert haben, muss man auch dazu sagen. Ja, also Dezentralisierung hat ihren Wert, genauso wie wir in Deutschland mit den Kommunen und also im E-Government-Umfeld ist ja die gleiche Diskussion. Das ist schon eine Herausforderung jetzt aus so den, böse gesagt, lokalen Fürstentümern, wieder sozusagen Sachen abgeben zu können und zu sagen, wir machen was gemeinsam, wo man eben eventuell Sachen nicht mehr komplett unter Kontrolle hat, aber dafür halt das große Ganze deutlich günstiger zum Beispiel sein könnte, weil man eben gemeinsam sich auf wenige Softwaresysteme, wenige Betreiber, wenige Sachen konzentrieren kann, die das dann in sehr gut machen. Und diese Gefahr eben, die wir auch ganz zu Beginn schon angesprochen hatten, dass man lokal Dinge betreibt, die ist halt Cybersecurity-mäßig, aber auch innovationsmäßig begrenzt sinnvoll in der Zukunft. Das ist zumindest meine Hypothese. Eine gewisse Resilienz, dass nicht jeder unbedingt zur gleichen Zeit vielleicht das gleiche System nutzt, und eine gewisse Abhängigkeit von zentralen Playern, also zum Beispiel Microsoft, wir werden alle gerade von Microsoft abhängig gefühlt. Ob das jetzt volkswirtschaftlich unbedingt sinnvoll ist, das kann man diskutieren. Aber das ist im Moment für viele Einzelorganisationen einfach alternativlos. Und in dem Gemengelage, wie man sich da austauscht, Erfahrungen austauscht, auch eine gemeinsame Strategie entwickelt, das ist etwas, was wir im Caritas-Netzwerk IT e.V. tatsächlich versuchen. Aber das sind auch keine mega großen Strukturen. Also wenn man sich jetzt überlegt, wir haben jetzt als Caritas-Netzwerk IT e.V., wir sind sozusagen die IT-Willigen, die zusammenarbeiten wollen. Wir sind aktuell ungefähr 150 Organisationen. Und größenordnungsmäßig stehen hinter diesen 150.000 Organisationen Pi mal Daumen 100.000 Menschen. Wir haben relativ viel Teilzeit. Das heißt also, wenn man das auf Vollzeit-Äquivalent stellen umrechnet, sind das vielleicht so 66.000 oder so in der Größenordnung, wo wir eben genau das versuchen. Aber es ist eine schwere Aufgabe und es ist noch ein kleines Pflänzchen und es muss noch wachsen. Und eines der Themen, wo wir uns halt gerade, weil es wirklich so akut ist, sehr intensiv mit beschäftigen, ist ja auch Cybersicherheit, Cybersicherheits-Awareness. Und deswegen sind wir ja auch in Kontakt geraten.
Ja, nimm uns doch da mal nochmal so ein bisschen mit. Was sind die Themen, die euch da bewegen? Und jetzt vielleicht auch nochmal die allererste Frage, weil wir haben das natürlich, ich erwähne das immer, weil es auch ein spektakulärer Fall war, der so ein bisschen die Moralität von Angreifern beleuchtet. Hier um die Ecke in Düsseldorf, diesen ersten Todesfall durch eine Cyberattacke vor etlichen Jahren im Uniklinikum Düsseldorf. Das hat das nochmal so greifbar gemacht. Ich glaube, jetzt mit dem weltweiten IT-Ausfall und verschobenen Operationen ist, glaube ich, jedem klar, dass das jetzt nicht mehr da nur im Computer stattfindet und nicht mehr nur die IT betrifft, sondern es betrifft uns alle und unser Leib und Leben. In dem Fall von Düsseldorf war es, glaube ich, so, dass tatsächlich die Angreifer dann danach, die haben davon Kenntnis erlangt und haben, glaube ich, sogar einen Decryptor geschickt. Ich weiß es nicht genau, bitte nicht jetzt korrigieren. Aber da konnte man ahnen, dass die vielleicht sagen, ah nee, wir haben da so eine Art Ehrenkodex. Wir wissen aber auch, dass wenn eine Cyberangriffsorganisation so einen Ehrenkodex dann hat, ja gut, dann kommen drei neue und die haben den dann nicht. Beschreib doch mal ein bisschen, können wir eine Moralität erwarten oder was erfahrt ihr vielleicht auch als Caritas, als Hilfsorganisation im Bereich Cybercrime? Werdet ihr angegriffen?
Wir werden massiv angegriffen. Es gibt so viele Beispiele, sowohl national als auch international. Es ist ja nicht nur auf Deutschland begrenzt. Das ist einfach ein Geschäft. Da sitzen Leute in Büros und schauen, wo ist der kleinste Aufwand, um was zu erreichen. Und dadurch, dass die IT-Strukturen, IT-Kosten, IT-Kostenrefinanzierung in der Sozialwirtschaft, in der freien Wohlfahrt relativ niedrig ist und wir versuchen müssen, immer mit sehr wenig Geld auszukommen und es auch keine sinnvollen Standards gibt, was man für IT-Sicherheit, was für Systeme, was man tun darf und muss. Das ist alles immer sehr dezentral, muss man das überall wieder neu mit den Landratsämtern oder mit wem man auch immer als Kostenträger zu tun hat, muss man das neu rausverhandeln. Und es ist im Wesentlichen ein Aufschlag auf Personalkosten. Und das ist in einer Welt, die zunehmend digitalisierter wird, natürlich eine Herausforderung. Und tatsächlich, also zum Beispiel der Caritasverband für die Erzdiözese München und Freising e.V. war ja 2022 Opfer von einer größeren Cyberattacke. Und was man da so gehört hat und auch bei anderen Organisationen ist, dass das vermutlich eben ganz zentral getargetete Angriffe waren, also oder auch was ich erlebt habe bei dem Angriff auf die DIHK, dass das Angriffe sind, wo Länder, die eher so aus dem Osten kommen, die vielleicht auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, ganz massiv versuchen, den sozialen Frieden und die Strukturen und auch das Vertrauen der Menschen in unsere Strukturen zu unterminieren. Und dementsprechend auch mit sehr viel Energie und sehr professionell und sehr, ja, also Social Engineering auf einem Level, wo jeder von uns reinfallen würde, ja, wo da Organisationen angegriffen werden, um einfach sozialen Unfrieden zu stiften. Ganz banal. Und deswegen gibt es auch davor keinen wirklichen Schutz. Also wenn jemand wirklich, wirklich will und beliebig viel Energie und Zeit und Geld in die Hand nimmt, jeder Mensch hat seine Schwächen und mit auch KI ist ja ein Thema, wo Vertrauen in das, was gesprochen, geschrieben, im Video zu sehen ist, zunehmend abnehmen muss. Da müssen wir auch technische Lösungen zu finden, um das wieder zu kompensieren. Also E-Mail-Signierung oder was auch immer. Das ist eine so große Herausforderung, gerade vor dem Hintergrund, dass in Sozialorganisationen Menschen oft sind, die am Menschen arbeiten wollen und die gar nicht unbedingt so digital affin sind, wie wir das jetzt so, also ich bin ja ITler, ja, ich mache seit dem 13. Lebensjahr intensiv IT, das kann man nicht voraussetzen. Da ist es nicht üblich, dass Menschen, was weiß ich, wissen, wie ein Browser funktioniert auf einem Desktop, weil es eben Handys, wenn überhaupt, sind, die man ab und zu mal nutzt und dann ist eine Umstellung von Windows 10 auf Windows 11 und der Startknopf ist woanders schon eine Herausforderung. Und das muss man berücksichtigen, wen man als Klientel hat und dass es dann natürlich relativ einfach ist, eventuell eben Opfer zu werden, selbst wenn man sich als Organisation, wie eben die Caritas in München, die hat sich super viel Mühe gegeben, die ist also auch vom LKA bestätigt bekommen, wirklich gut aufgestellt und so und trotzdem wird man Opfer von einer Cyberattacke. Oder gerade deswegen, ja, weil man einfach relevant ist für das deutsche Sozialstruktur, für Menschen, die eben unzufriedener werden, wenn man da eben Probleme kriegt. Leider.
Also du hast es angesprochen, das muss man sich vor Augen führen, dass natürlich, wenn wir jetzt darüber überlegen, dass eben gewisse Akteure und also wir wissen ja, dass eben auch Russland durchaus auch direkt wie indirekt solche Themen betreibt, dass das eben nicht nur das Kraftwerk ist, was im Fokus vielleicht steht in diesem Cyberkrieg, sondern dass es eben vor allem auch die soziale Destabilisierung ist, ne?
Nein, das sind wir alle. alle staatlichen und halbstaatlichen und überhaupt helfenden Organisationen, die Vertrauen in die Gesellschaft und unsere Struktur aufrechterhalten, die werden getargetet, ganz klar. Und ich meine, da gibt es natürlich auch viel Beifang im Sinne von, es ist auch besonders einfach vielleicht, dann ist das natürlich auch nochmal ein Grund. Aber also gerade die größeren Strukturen müssen wirklich Angst haben und nicht nur die größeren, auch die mittleren. Die ganz kleinen, da ist es eher so, dass es einfach ist, bei denen was zu erbeuten und über verschiedene Wege das zu monetarisieren. Aber bei den mittleren und großen, das ist wirklich, wir stehen zum Teil im Fadenkreuz und das wird sich auch nicht ändern, selbst wenn Russland jetzt aufhören würde mit dem Krieg. Es gibt genügend andere Systemakteure, also auch Nordkorea oder ja auch Teile von China, die einfach unser System nicht mögen und deswegen auch mit staatlicher Unterstützung zum Teil agieren. Mehr oder weniger, das ist ja auch nicht so klar immer zu trennen. Also da müssen wir alle vor Angst haben, das ist nicht trivial.
Und dann gibt es ja auch immer noch die kommerziellen Player und da finde ich es eben ganz spannend, dass du gesagt hast, also unter Umständen fokussieren die sich eben auch dann auf bestimmte Organisationen, die ähnlich sind. Ne? Also wenn man jetzt mal sich überlegt, wie ist so eine Cybercrime-Gang organisiert, dann sind das eben häufig fast firmenähnliche Konstrukte und wir wissen auch, dass die sich differenzieren, dass einige bestimmte Tätigkeiten am Anfang übernehmen, andere übernehmen bestimmte Tätigkeiten am Ende, also ne, den Zugang zu schaffen und dann die Daten zu verschlüsseln.
Access Broker und so, ja klar.
Genau, ne, sind zum Teil dann unterschiedliche Firmen oder Subunternehmer, möchte ich das fast nennen. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass es dann auch welche gibt, die sich auf gewisse Maschen fokussieren. Und wenn sie dann natürlich merken, da gibt es jetzt Organisationen, die sind alle recht ähnlich aufgestellt. Im öffentlichen Bereich ist das zum Beispiel der Fall. Im NGO-Bereich ist es auch der Fall. Ja gut, wenn ich einmal so ein Playbook mir ausgedacht habe oder entwickelt habe und validiert habe, ja dann mache ich das natürlich bei anderen eben auch. Ne?
Genau, macht es einfacher. Also das ist halt genau wieder das Problem, dass man auf der einen Seite natürlich zentrale, gute Strukturen braucht, auf der anderen Seite die Dezentralität auch dazu führt, dass es eben, wenn eine Caritas ein Problem hat in München, dann hat das die Caritas in Köln nämlich kein Problem. Also eine gewisse Resilienz und Separierung von Strukturen ist auf der einen Seite total hilfreich, aber auf der anderen Seite muss der Professionalisierungslevel hoch genug sein und auch genügend Geld, auch wenn man wenig Geld hat. Und es wird ja auch nicht mehr Geld werden in der Sozialwirtschaft, wenn man sich überlegt, dass wir wahrscheinlich jetzt, also wenn Trump gewählt wird, dann haben wir nochmal 2% BIP, die wir in andere Themen relativ schnell stecken. Mhm. Die werden uns an anderen Stellen fehlen. Das ist relativ klar. Und das heißt also, es wird auch eine Art von Konzentrationswelle geben müssen, wo man einfach sich zusammenschließt und sagt, wir machen das jetzt gemeinsam. Die Alternative ist, wir haben Insolvenzen und müssen dadurch dann die wieder zu größeren Strukturen kommen, weil die gut funktionieren, die nicht funktionieren, dann aufnehmen. Also das ist nicht schön, aber es wird eine Marktbereinigung geben müssen in Richtung größere Strukturen und mehr Professionalität, aber eine gewisse Resilienz und nicht nur eine Struktur haben, hat auch wieder Vorteile.
Mhm. Ja, das ist auch die Kernthese wieder aus dem Software-as-a-Service-Bereich. Wenn 100 Unternehmen einen Mitarbeiter haben, die machen alle das Gleiche, dann ist es nicht ganz so effizient, weil man könnte es eben auch, zumindest was diese Shared Services angeht, zusammenlegen. Jetzt hast du ein Thema angesprochen und das ist, das Geld wird ja auch nicht mehr. Und das wissen wir eben auch aufgrund der demografischen Veränderung. Wir haben darüber gesprochen, was müssten wir eigentlich tun, vielleicht auch im Risikokapitalbereich, um auch unsere Zukunft zu sichern. Wir wissen, was unsere Zukunft angeht, dass wir auf jeden Fall in ein Problem reinrennen und das ist ein negatives Bevölkerungswachstum oder Wachstum der arbeitenden Bevölkerung und damit natürlich auch für die Sozialwirtschaft ein ganz akutes Problem, das da ganz klar sich eigentlich jedes Jahr weiterentwickelt. Ne?
Eigentlich sogar drei Probleme, wenn man ehrlich ist. Mhm. Das erste ist, dass tatsächlich selbst viele Angestellte aus der Caritas einfach in Rente gehen, ganz banal. Mhm. Also wir werden massiv Menschen verlieren als Mitarbeitende und die werden wir auch nicht wiederkriegen. Also oder wenn halt sozusagen durch Kooperationen mit Philippinen, Indien und sonst was alles. Das zweite ist, dass natürlich eine älter werdende Gesellschaft auch mehr KlientInnen für die Sozialwirtschaft erzeugt. Also wenn man tatsächlich sich überlegt, dass die Leute, die jetzt, also Babyboomer, in Rente gehen und dann irgendwann vielleicht auch mehr Hilfe brauchen als vorher, dann ist das, also wir haben Pi mal Daumen, was weiß ich, in den nächsten 10 Jahren 30% weniger Arbeitskräfte. Wir haben ungefähr dann auch 30% mehr KlientInnen, vielleicht ein bisschen zeitlich verschoben, weil oft dann ein paar Jahre, wo man noch ganz gesund ist, wenn man eben in Rente geht, hoffentlich drin ist. Und dann haben wir noch das Thema, dass natürlich auch die Renten in Summe nicht steigen werden. Und wenn man sich überlegt, wie teuer aber Pflege ist, das sind ja normalerweise mehrere tausend Euro pro Mensch, der irgendwo ernsthaft Hilfe braucht. Auch darüber wird nochmal das Geld weniger. Und wenn man dann auch überlegt, dass sowieso vielleicht wir eine gewisse Deindustrialisierung gerade in Deutschland erleben, weil der Standort mit Bürokratie, mit Energiekosten, mit allem Möglichen belastet ist, auch vielleicht einer nicht besonders freundlichen Willkommenskultur. Manche haben inzwischen durchaus Angst, nach Deutschland zu kommen. Je nach politischer Aussage oder Richtung auch eine größere Herausforderung ist, überhaupt sich hierher noch zu trauen, dann ist es keine gute Gemengelage. Und das bedeutet, dass wir eben auch damit rechnen müssen, dass einfach weniger Geld insgesamt für Rente, für Sozialsystem, für auch karitative Einrichtungen zur Verfügung stehen wird. Es wird gewisse Dinge nicht mehr geben, die wir heute haben, oder die man wird vielleicht gewisse Dinge einstellen müssen. Es wird vielleicht auch wieder mehr in den familiären Hilfsbereich zurückfallen, was gar nicht gut ist, weil wir eigentlich die Leute brauchen, um zu arbeiten. Das heißt also, was wir tatsächlich auch erleben ist, und es geht mir auch selber so, dass man sich nicht nur um die Kinder kümmern muss, sondern eben auch wieder um seine Eltern. Und dass es eben nicht mehr ausreicht zu sagen, da gibt es jetzt ein ordentliches Altenheim und das funktioniert schon und dann besuche ich natürlich regelmäßig und so. Aber nein, ich muss vielleicht wieder mehr familiär leisten und deswegen stehe ich aber weniger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das heißt, es ist auch nochmal eine blöde Spirale, die da zum Teil vor uns ist, wo wir uns selber sozusagen durch diese Gesamtsituation Arbeitskraft sozusagen nicht mehr haben, weil wir uns eben sozialmäßig wieder engagieren müssen, was früher Einrichtungen vielleicht für uns machen konnten.
Also was du angesprochen hast, ist die Renten runtergehen. Damit ist ja auch verknüpft, wenn Leute aus der arbeitenden Bevölkerung rausgehen und es kommt niemand mehr nach, der einzahlt, haben wir natürlich auch noch einen ganz direkten Effekt auf die Sozialsysteme. Das kann man sich ausrechnen. Auch dann wird, noch, also ist dann wahrscheinlich noch ein vierter Faktor, auch nochmal werden sehr viel weniger Mittel dort zur Verfügung stehen. Und was ich auch so schade finde bei der Diskussion ist, es ist ja eigentlich eine ziemlich einfache mathematische Rechnung.
Oh ja.
Und die Dynamiken, die sind klar, die sind nicht wegzudiskutieren.
Die gibt es schon ganz lange, die Zahlen liegen ganz lange vor. Und auch die DIHK hat das gerade nochmal sehr schön zusammengefasst. Also wir müssten ja für die nächsten 15 Jahre, verlieren wir 400.000 Arbeitskräfte mehr aus dem Arbeitsleben als Nachkommen. Pro Jahr 400.000. So, um das zu kompensieren, bräuchte man ungefähr 1,1 Millionen Menschen pro Jahr, die zuwandern, weil halt eben Familie und so weiter. Wir haben aber weder die Willkommenskultur, noch den Wohnraum, noch die Integrationskapazitäten.
Ja.
Und das führt dazu, dass an ganz vielen Stellen man es nicht mehr schaffen wird, seine Autoreifen wechseln zu lassen. Es gibt keine Busfahrer mehr, die Kinder zur Schule bringen oder überhaupt Busse in den Städten und so. Oder auf dem Land ist vielleicht noch schlimmer. Also ist jetzt schon auch da, wo ich wohne, eine echte Herausforderung, dass Busfahrer nicht mehr da sind.
Ja.
Oder selbst das Caritas-Netzwerk ITV bei der Gemeinnützigkeitsbeantragung in Frankfurt hat tatsächlich länger gebraucht, weil niemand mehr da war, der es bearbeiten konnte.
Ja.
Und das sind natürlich Situationen, wo wir dann insgesamt sozusagen so einen Kipppunkt haben, wo diese ganzen, ich muss warten, bis irgendwas funktioniert, die Gesellschaft nochmal zusätzlich lähmen werden. Und da stehen wir doch am Anfang, aber das wird zunehmen. Und sich darauf einzustellen, wie man sich da aufstellt, finde ich eine super wichtige strategische Aufgabe und da vernünftige, ja auch, dass man mit Technik sozusagen zum Teil, also eine gewisse Hoffnung habe ich, dass Technik und KI und Robotik zusammen gewisse Dinge hinkriegen können, dass man vielleicht auch weniger menschliche Hilfe braucht von Menschen, die es gar nicht gibt. Also es ist ja nicht, um Menschen zu ersetzen, sondern tatsächlich, um überhaupt noch sagen helfen zu können bis zu einem gewissen Maß, dass man da länger was mit zu tun hat. Und deswegen brauchen wir aber auch ordentlichere, veränderte Refinanzierungsstrukturen, wo man sagt, es geht darum, dass die Hilfe gemacht wird und ob die jetzt menschlich entsteht oder technisch, ist eigentlich erstmal egal. Es geht um, dass die Menschen, die Hilfe brauchen, die Hilfe kriegen und dass sozusagen es marktwirtschaftlich oder sozusagen verschiedene Lösungen geben darf, wie diese Hilfe entsteht. Und wenn es ein Roboter ist, der aus der Ferne irgendwie vielleicht gesteuert wird oder sogar mit KI irgendwie was selber kann oder so, dann muss das ein legitimer Weg sein, damit klarzukommen. Und da müssen wir sozusagen an unsere Strukturen ran, wie Refinanzierung funktioniert und so weiter. Fände ich total wichtig, das mal übergreifend zu machen. Aber bis so ein System sich halt ändern kann, dauert es typischerweise, selbst wenn man es erkennt und angeht, 20 Jahre, bis das sich durchsetzt. Und das ist ein bisschen spät, wenn man sagt, wir haben jetzt die nächsten 15 Jahre dieses Mega-Demografie-Problem. Und auch die Geburtenquote ist ja insgesamt jetzt in vielen westlichen Ländern und nicht nur in der westlichen Welt, auch China oder auch Japan sind ja Beispiele, wo mit einer sehr niedrigen Geburtenrate ganze Systeme kollabieren beziehungsweise vor ganz große Herausforderungen gestellt werden. Aber da gibt es viel mehr Experimente, wie man damit umgeht, virtuelle Altenheime und so. Da wird Technik viel offener eingesetzt und viel anders eingesetzt, als es bei uns der Fall ist. Da würde ich mir gerne in Deutschland ein oder zwei Scheiben noch von abschneiden. Das wäre cool.
Lass uns da mal kurz etwas tiefer gehen. Also ich glaube, wir haben, sind uns extrem einig, es ist vollkommen klar, wir haben eine Lücke. Wir haben jetzt auch gar nicht über die top-digitalen Tech-Fachkräfte gesprochen, die wir auch hier in Deutschland haben wollen. Also ich schneide das Thema der aktuellen Diskussion zu Steuererleichterungen gar nicht an. Lass uns das, das führt von Hölzchen auf Stöckchen. Fakt ist nur auch, wir stehen auch da im internationalen Wettbewerb und es gibt bereits jetzt viele europäische Länder. Wir selber haben ein Büro in Lissabon und Portugal hat es eben gemacht. Damit ziehen sie eben vor allem internationale, gut ausgebildete Fachkräfte an. Also wir müssen uns irgendwie, müssen wir die Arbeitskraft sichern. Wir brauchen mehr Menschen, die in Arbeit sind oder eben auch gute Alternativen, um dann diese Tätigkeiten, die nicht mehr durchgeführt werden können, irgendwie durchzuführen oder eben Services an alte Menschen zum Beispiel herankommen zu lassen. Du hast es angeschnitten, die virtuellen Altenheime. In China ist es ein großes Thema und schon sehr weit verbreitet, dass zumindest gewisse transaktionale Themen, was weiß ich, Medikamentenerinnerungen oder Übergabe oder ein medizinischer Notfall, dass das schon teilweise remote passiert. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären? Wie sehen diese virtuellen Altenheime denn aus?
Ja, das sind ganz interessante Strukturen, die da entstehen, weil eben auch die Rente in China sehr früh definiert ist. Ich glaube ab Pi mal Daumen 50, 55 oder so, also für deutsche Verhältnisse sehr früh. Aber auf der anderen Seite eben die familiären Strukturen über die Ein-Kind-Politik sozusagen auch zusammenbrechen. Dass eben nicht mehr die Kinder sich um ihre Eltern kümmern und außerdem sind die oft in die Städte auch gegangen. Und das heißt also, da bricht sozusagen ein System, genau wie bei uns, dass unser klassisches Rentensystem nicht mehr funktioniert. Also wenn es die Betreuung nicht mehr dezentral durch die Familie entsteht, muss man es halt durch Technik machen. Und was tatsächlich immer mehr entstehen, sind virtuelle Altenheime als Callcenter sozusagen, die Leute, die es im Feld noch gibt, vor Ort koordinieren und zu den Menschen bringen, die besondere Bedürfnisse in dem Moment haben. Also die Logistik steuern, dass Essen vorbeigebracht wird, dass irgendwo eine Hilfsdienstleistung gemacht wird, aber eben ein guter Teil der Sachen, auch eine soziale Betreuung, auch mal einfach für ein Gespräch da sein, dass die Sachen komplett koordiniert werden aus einem virtuellen Altenheim als zentraler Player, der die ganzen Prozesse hochgradig professionell macht, die Logistik hochgradig automatisiert, also auch mit sehr viel Softwareentwicklung, sehr viel IT-Unterstützung. Und dann gibt es in den Räumen, in denen dann Menschen sozusagen wohnen, eben einen Knopf, der wird gedrückt und dann geht der Fernseher oder der Monitor an und dann kann man sofort über eine Webcam mit jemandem sprechen, der die Bedürfnisse aufnimmt und auch sozusagen bearbeitet. Und sowas habe ich in Deutschland noch nicht so viel gesehen. Liegt aber auch daran, dass natürlich in China die IT-Affinität und Dinge auszuprobieren in der Gesellschaft deutlich verbreiteter sind als in Deutschland. Also da ist China einfach von der Art der Dinge mal auszuprobieren und anzunehmen, ist uns jetzt aus der Perspektive was voraus. Ich würde nicht sagen, dass natürlich die IT-Überwachung an jeder Stelle, die damit möglich ist, auch immer gut ist. Das andere, was China sehr viel macht, ist auf Sensoren zu setzen und Hilfsunterstützung in Wohnungen. Also dass zum Beispiel eben erkannt werden kann, ob jemand gestürzt ist, eine Erinnerung an genug zu trinken und so. Also da wird sehr viel mehr mit Gadgets sozusagen gespielt, als wir das in Deutschland tun. Aber das gibt auch in Deutschland sehr schöne Beispiele. Also ich war zum Beispiel gerade bei einer Veranstaltung, wo über ein Projekt berichtet wurde von der Stiftung Liebenau, Ambient Assisted Living, wo eben auch schon über KI-Dashboards das getan wurde. Aber das Problem ist auch hier wieder die Refinanzierungslogik, dass halt eben diese Zusatzkosten erstmal niemand übernehmen mag, die dadurch entstehen. Und ja, da müssen wir sozusagen hinkommen, dass wir das genauso begeistert als Chance sehen in Deutschland, wie es eben in China schon relativ selbstverständlich gemacht wird. Aus der Not zum Teil auch in China heraus, ne? Aber das ist ja okay.
Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist so ein, also diese Technikbegeisterung oder Risikoaversion, die es ja irgendwie auch ist, weil viele, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, oh Gott, das ist ja eine dystopische Vision, finde ich persönlich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Haltung doch schon bei einigen Leuten auch da ist. Aber am Ende haben wir ein ganz praktisches Problem zu lösen. Und das können wir entweder mit mehr Menschen lösen, das wird schwer, oder mit Technologie. Aber wenn wir dann direkt wieder sagen, oh Gott, ja, dann will ich aber ja nicht als alter Mensch überwacht werden. Ja gut, im Krankenhaus werde ich ja auch überwacht, ne? Also meine Vitalzeichen, ne?
Genau. Also es ist eine Frage der Situation, wie stark bin ich von der Situation betroffen und je stärker ich leide unter einer Situation, desto mehr werde ich bereit sein, Technik zu akzeptieren. Bedeutet natürlich auch wieder für IT-Security, dass wir viel mehr IoT-Geräte haben, die wir viel besser managen müssen, wo es ganz klar Security-Themen gibt. Und da müssen wir tatsächlich, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen, gerade in Organisationen, wo IT bisher nicht so im Fokus stand, weil es halt einfach zentral wird zur Leistungserbringung. Aber wenn wir jetzt mal anschauen, wer ist denn im Moment in der Sozialwirtschaft, dann haben wir ja auch in Vorstandsebene Sozialpädagogen, ähnlich. ausgebildete Leute, was total fair ist und aus der Historie auch genau richtig. Ja, das ist bitte keine Kritik, aber das sind nicht unbedingt IT-affine Menschen, die auch verstehen, also sind auch später mal lebenslang lernen, was für eine Chance in der IT und in der Digitalisierung, in der KI, in der Robotik steckt, um genau diese Hilfe ohne Menschen aufrechtzuerhalten. Und das heißt, da haben wir auch ein gesellschaftliches Problem, dass wir mehr diese Chancen, dieses Ausprobieren nutzen müssen, um da weiterzukommen, um überhaupt das zu sehen, dass es diese Möglichkeiten gibt und das dann natürlich auch in politischen Druck oder in Rahmenbedingungen sozusagen hin mit den Kassen und mit den ganzen Beteiligten hinzukriegen, dass das eben auch legitime Wege sind, wie wir mit der Gesamtsituation besser umgehen können.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine persönliche Beobachtung. Du hast angesprochen, in China war es der Schmerz, ja, das Problem, das einfach sehr akut und tangibel greifbar dort war. Und dadurch ja, hat sich vielleicht eine Veränderung etwas schneller in Gang gesetzt. In Deutschland geht es uns aktuell halt auch immer noch recht gut. Und der Schmerz ist vielleicht noch nicht jedem so klar. Aber wer natürlich seine Angehörigen pflegt, der weiß es dann plötzlich sehr schnell.
Oh ja.
Und wenn man auf die Zahlen guckt, wissen wir, dass das zunehmen wird. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss ein Ausblick in die Zukunft und vor allem ein Thema, das dir ja auch sehr am Herzen liegt. Und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man vielleicht auch so ein Thema Digitalisierung in der Sozialwirtschaft weiter vorantreiben kann, ist das Thema Ehrenamt. Du engagierst dich sehr deutlich, sehr stark. Was ist da so dein Wunsch an uns alle? Was können wir tun? Was sollten wir auch alle tun? Wie sind wir gefordert?
Also einmal haben wir in Deutschland grundsätzlich eine sehr gute Ehrenamtskultur. Also wir haben viele Vereine, wir haben viele Menschen, die sich einbringen können und wollen an ganz vielen Stellen. Und das ist erstmal ein Riesenpfund, was wir haben. Das ist eine, also die, dass wir uns gegenseitig in Deutschland mit Strukturen Erfahrung haben, wie sowas geht, das ist fantastisch. Und das weiter zu fördern und auch zu unterstützen und auch was wir sozusagen ja haben, ist mit dem freiwilligen Jahr, wo auch Menschen an die Themen in der Sozialwirtschaft herangeführt werden. Da sollte man kein Geld sparen in der Politik. Ja, das war ganz großes Thema letztes Jahr. Zum Glück nochmal abgewendet, freiwilligen Jahr nicht mehr finanziell so stark zu unterstützen. Also grundsätzlich diese Kultur in Deutschland ist erstmal super. Und was wir ja auch haben, ist dadurch, dass in Deutschland relativ gesehen die Lebenszeit steigt und auch die Zeit, in der man in Rente ist, in der man sozusagen anderen noch was geben kann, gerade zu Beginn der eigenen Zeit, ist ja auch eine total gute Möglichkeit zu sagen, das sind Menschen, die, also ich kenne viele, die sich auch wirklich einbringen und helfen und Essen ausfahren oder andere Sachen tun. Und genau da könnte Digitalisierung auch nochmal eine wesentliche Unterstützung sein, das leichter in das eigene Leben zu integrieren, dass man anderen helfen kann. Durch digitale Lösungen. Also ich selber könnte, wenn es für mich einfach ist, ich einfach einen Mini-Auftrag kriege, den ich digital kriege, dann was jemanden was mit einkaufen zu gehen oder was jemand vorbeizubringen oder mal zu zeigen, wie ein Handy funktioniert oder was auch immer. Das kann ich dramatisch vereinfachen. Und das funktioniert aber nicht, wenn jede Caritas-Lokalorganisation versucht, eine eigene App zu entwickeln oder so. Sondern sowas funktioniert nur, wenn wir tatsächlich mit digitaler Unterstützung was hinkriegen. Und dann beißt sich sozusagen die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wir brauchen ein bisschen übergreifendere Strukturen, um das zu ermöglichen, weil davon, es lohnt, es macht keinen Sinn, davon hunderte von unterschiedlichen Apps zu haben, die alle nicht miteinander kompatibel sind, sondern da reichen ein, zwei, drei Lösungen, müssen reichen. Aber wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine Riesenmöglichkeit, ganz viel Hilfsbereitschaft sozusagen frei zu entfesseln für uns alle. Und wenn wir das schaffen, dann hätten wir wahrscheinlich auch an vielen Stellen viel weniger Probleme mit Einsamkeit, viel weniger Probleme im Alter, gewisse Dinge zu tun. Das wäre einfach super, wenn wir da noch einen Schritt weiterkommen. Also das ist ein Riesenpotenzial.
Finde ich eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich nehme mit, wir müssen die Veränderungsnotwendigkeit erkennen. Wir müssen mutiger sein, neue Lösungen, digitale Lösungen ja, zu ergreifen. Wir sollten uns auch ein bisschen darüber im Klaren sein, wie wir das effizient und dann auch effektiv tun können, durch zum Beispiel mehr Zentralisierung in gewissen Themen. Und ich glaube, der Appell an uns alle, wir müssen uns engagieren, wir müssen uns stärker engagieren. Die, die uns zuhören, sind sehr wahrscheinlich zu einem sehr hohen Anteil sehr digital affine Experten und Expertinnen. Also vielleicht hört der eine oder andere hier zu, die Möglichkeiten ergreifen und eben vor allem auch im sozialen Bereich sich zu engagieren, um den sozialen Bereich auch für die Zukunft aufzustellen. Gerhard, vielen, vielen Dank.
Ja. Toll.
Ich danke dir für ein sehr spannendes Gespräch. Wir sind, glaube ich, ganz knapp an der Zeit. Es hat mir große Freude bereitet und eben. Auch vielen Dank für dein Engagement. Ich finde das ganz toll.
Auch danke für euer Engagement. Danke, dass ich hier sein durfte. Es ist wirklich eine Ehre.
Sehr gerne, natürlich. Wichtige Themen. Und freue mich, dass du dabei warst. Und ja, für unsere Zuhörenden, wir hoffen auch, dass euch das so gut gefallen hat wie mir jetzt gerade. Und dass ihr das nächste Mal dann wieder einschaltet und uns abonniert und uns auch gerne ein kleines Feedback hinterlasst. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.